Liebe Freunde, eine amerikanische Frauengruppe macht einen Ausflug an die Niagara-Fälle. Und ihr wisst ja, wie so eine amerikanische Frauengruppe ist, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn die aus dem Bus rauskommen, die schnattern ohne Ende. Und als die Frauen diese ungeheuren Wassermassen sehen, die da hunderte Meter, tausend in die Tiefe stürzen, da quasseln die trotzdem die ganze Zeit weiter. Und da sagt der Reiseführer, wenn die Damen mal einen Augenblick ihr Gespräch unterbrechen würden, könnten sie die Niagara-Fälle auch hören. Der Wortschwall mancher Leute, der ist wie im Fall der Niagara-Fälle manchmal lauter als ein Wasserfall. Nichts ist so schnell gemacht wie Worte, nichts ist so schnell vergessen wie Worte. Keiner von uns kann sich vorstellen, wie viele Worte an einem einzigen Tag in einer einzigen Stadt geredet werden. Das geht ja schon in die Millionen. Und dann noch weltweit, das sind Milliarden, die täglich geredet, gequasselt, gedruckt, gesendet werden. Aber alles, was an Worten auf Disketten gespeichert ist, in Archiven gehortet, in Bibliotheken aufbewahrt, das wird eines Tages mit den dazugehörigen Tresoren und Bibliotheken und Bunkern verschwinden. Alles vergeht, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ausgerechnet das Vergänglichste, was es gibt, erklärt Jesus zum Beständigsten, was es gibt. Jedenfalls, wenn es sich um seine Worte handelt. Das ist eine Behauptung, die alles in den Schatten stellt und vor allem alles außer Kraft setzt, was sonst jemals auf dieser Erde gesagt worden ist. Und da ist ja außer einer Menge Blödsinn auch eine Menge viel Gutes gesagt worden. Und Wichtiges, wenn es drauf ankommt, da zählt nur das, was Jesus gesagt hat, und alles andere sind Sprechblasen. Auch wenn die aus so erlauchten Mündern wie von Goethe oder Ulrich Wickert oder Frau Rita Süssmuth oder Billy Graham kommen. Nur die Worte von Jesus haben ewigen Bestand und alles andere ist Flugsand. Die Ungeheuerlichkeit dieser Behauptung, die wird nur noch übertroffen durch die Bemerkung, mit der Jesus seine berühmte Bergpredigt abschließt. Da geht er noch einen Schritt weiter und sagt, nur wer nach meinen Worten handelt, ist klug und wer nicht danach handelt, der ist dumm. Matthäus Evangelium Kapitel 7. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf den Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, den vergleiche ich einem Dummkopf, der sein Haus auf den Sand baute. Als ein Platzregen kam und die Wasser und die Winde wehten und an das Haus stießen, fiel es um und tat einen großen Fall. Also nochmal zusammengefasst, wer Gottes Worte hört und tut, ist klug und baut sein Leben gut. Und wer nicht danach lebt, lebt falsch. Oder noch zusammengefasster, Christen sind klug und Nichtchristen sind dumm. Das ist natürlich ein absoluter Hammer. Das ist ja nach unseren Vorstellungen eine Beleidigung. Und besonders heute im Zeitalter des New Age oder Toleranz, da gilt ja sowas als der Gipfel der Arroganz. Wer heute jemanden, der anders denkt, als dumm bezeichnet, der kann ja froh sein, wenn er noch mit einer Beleidigungsklage davonkommt und nicht gleich an die Wand gestellt wird. Man traut sich ja kaum, das hier auch nur vorzulesen, was sich Jesus hier geleistet hat. Geschweige denn, das auch noch auszulegen. Da legt man sich ja mit allen Angesten darauf anlegen, die Christen reinzulegen. Und womöglich hat man nach der Predigt einen Prozess wegen Verunglimpfung Andersdenkender am Halse. Ich kann es nicht ändern, so steht es hier in der Bibel, so hat es Jesus gesagt. Und es wundert mich deshalb nicht, dass hier der nächste Vers heißt, Als Jesus diese Rede vollendet hatte, waren die Leute entsetzt. Die Reaktion auf die Bergpredigt, die gewaltigste Predigt, die jemals gehalten worden ist. Und die berühmteste Predigt, die Jesus gehalten hat. Die Reaktion auf diese Predigt ist nicht Entzücken, sondern Entsetzen. Mich wundert nur, dass heute eine Menge Leute von der Bergpredigt geradezu schwärmen. Diese Schwärmer, die sind so ein ganz bestimmter Typ. Auf den Lippen die Internationale, an den Füßen die Birkenstock-Sandale, auf dem Rücken das Jutesäckel, so mit einem Atomkraftzeichen und einem christlichen Fisch und das Ganze zugebunden mit einem blauen Kirchentagshalstüchel. Und das Säckel ist außen grün und innen rot. Und von solchen Leuten höre ich das Argument, dass die sagen, also mit diesem dogmatischen Jesus, von dem ihr da in der Kirche redet und der ja jeder Vernunft widerspricht, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Und dann verdrehen die so ein bisschen die Augen und fahren fort und sagen, ich stehe mehr auf dem Jesus der Bergpredigt. Ich vermute, dass diese Schwärmer die Bergpredigt überhaupt nicht gelesen haben. Was steht denn da drin? Da steht zum Beispiel, selig sind die, die Leid tragen. Obwohl es doch jeder normale Mensch für klüger hält, dem Leiden auszuweichen. Da steht, wer seinen Bruder verflucht, der ist des höllischen Feuers schuldig. Obwohl es doch heute kaum noch jemanden gibt, der glaubt, dass es eine Hölle gibt. Da steht, wir sollen nicht Ehe brechen. Und wer eine Frau, die einem anderen gehört, auch nur begehrlich ansieht, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Aber nicht genug damit, da wird als nächstes sogar noch die Ehescheidung verboten. Was ja heute selbst in der Kirche kaum noch jemanden interessiert. Und dann heißt es, wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen die segnen, die uns hassen. Obwohl doch jeder normale Mensch lieber die Ellenbogen gebraucht. Oder das ist auch noch so ein Hammer, wenn dir jemand eine Ohrfeige gibt auf die linke Backe, halt ihm noch die rechte hin. Obwohl doch jeder von uns, wenn er von Rechten oder Linken angegriffen wird, am liebsten zur Polizei rennt und nach der Hilfe schreit. Und schließlich heißt es, wir sollen uns in erster Linie um das Reich Gottes kümmern, obwohl es doch die meisten Menschen für klüger halten, sich in erster Linie darum zu kümmern, dass sie reich werden und ihre Ruhe haben. Und da Jesus ganz genau weiß, dass die meisten Menschen gar keinen Bock drauf haben, sich auf seinen schwierigen, schmalen Weg einzulassen, da setzt er noch eins drauf und warnt vor dem breiten Weg der Masse, der zur Verdammnis führt. Verdammnis, was ist denn das nun wieder? Dass es eine ewige Verdammnis gibt, das glauben ja noch nicht einmal die Pfarrer heutzutage. Also diese Bergpredigt, das ist eine einzige Schwarz-Weiß-Malerei. Und dann noch mit der Hölle und der Verdammnis gedroht. Also das riecht ja nicht nur nach Mittelalter. Das klingt ja überhaupt alles total weltfremd. Und tatsächlich ragt diese Bergpredigt wie so ein Fremdkörper in unsere Welt rein. Und das ist ja auch klar, ich meine, um Sachen zu erzählen, die sowieso schon jedermann weiß, da brauchte Jesus, weiß Gott, nicht auf unsere Erde kommen. Genauso wie die Predigten überflüssig sind, die uns das erzählen, was wir eh schon aus der Zeitung wissen. Nein, hier sagt einer das Gegenteil von dem, was bisher alle Menschen gelehrt und geglaubt haben. Hier setzt einer dem, was bisher gültig war, sein Ich aber sage euch entgegen. Und deshalb sind sich Freunde und Gegner von Jesus einig, in diese Welt, wie sie nun mal ist, da passt Jesus und seine Bergpredigt einfach nicht rein. Das ist kein Programm, mit dem man eine Volkspartei gründen kann. Oder weltliche Dinge wie Schule und Militär und Gerichtswesen oder überhaupt den Staat handhaben könnte. Die Bergpredigt ist nicht eine Sammlung von philosophischen Reden und Lebensweisheiten in Form von blutleeren Lebkuchenversen, sondern das ist die Magna Carta der Kinder Gottes, die Jesus mit seinem Blut unterzeichnet hat. Die Bergpredigt ist die Lebensregel für die Kinder Gottes, die nach dem Willen Gottes in dieser Welt leben wollen. Ob das nun klug oder dumm ist, das kriegst du nicht raus, wenn du darüber nachdenkst, sondern das kriegst du erst raus, wenn du es nachmachst. Wer hört und tut, sagt Jesus. Und wenn du bezweifelst, dass das machbar ist, in dieser Welt nach dieser Bergpredigt zu leben, nur da prüf's doch, probier es doch aus. Nimm dir mal irgendeinen Satz aus der Bergpredigt. Also einen von den Sätzen, die du für ganz besonders unsinnig hältst und von dem du überzeugt bist, dass das einfach nicht funktionieren kann. Also zum Beispiel, ich habe es schon erwähnt, segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Also den Menschen, der dir ganz besonders auf die Ketten geht, den sollst du segnen. Dein Chef, dein Vater, deinen Konkurrenten, was weiß ich. Wenn du den bloß zur Tür reinkommen siehst, dann kommt dir schon die Galle hoch. So, und dann wünsche dem mal im Namen Gottes Gutes. Mach das mal. Weißt du, was dann passiert? Der andere, der bleibt genauso ein widerlicher Stinkstiefel, wie er vorher gewesen ist. Der ändert sich nicht. Aber du änderst dich. Denn zu dem Menschen, zu dem du im Namen Gottes gesagt hast, ich segne dich, zu dem kannst du nicht 3 Minuten später sagen, du altes Rindvieh. Verstehst du, das Verhältnis zwischen dir und dem anderen, das ändert sich, und zwar spürbar. Das kannst du testen, morgen oder heute Abend in deiner Familie und morgen in deiner Firma. Mit dem Wort von Jesus kannst du deine Erfahrung machen. Und dann wirst du feststellen, das funktioniert, das geht. Damit kann man leben, damit kann man gut leben. Gut leben wollen alle. Aber alle stellt die Bibel vor die Frage, mit oder ohne Jesus. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Das ist zu einfach, das Leben ist viel vielfältiger. Das sagen dann immer gleich die, die sich entscheiden wollen. Aber die Bibel redet nun mal in solchen Gegensätzen. Finsternis, Licht. Verlorenheit, ewige Rettung. Weg zur Verdammnis, Weg zum Leben. Wo es um das Leben geht, geht es immer um das Ganze. Du kannst nicht ein bisschen schwanger sein oder ein bisschen tot oder ein bisschen wiedergeboren. Du kannst nicht gleichzeitig auf 2 verschiedenen Wegen gehen. Du kannst dein Haus nicht auf 2 unterschiedliche Fundamente bauen. Und deswegen frage ich dich, wo stehst du, wo gehst du? Eins steht fest, das Leben bleibt nicht immer so ruhig und vergnüglich wie an einem solchen sonnigen Sonntagnachmittag. Jetzt kannst du natürlich noch hier in Chemnitz rumtändeln und immer mal Halleluja piepsen und ansonsten den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber so sicher wie das nächste Gewitter kommt und im Herbst die Herbststürme, so kommen auch in deinem Leben die Probleme und die Krisenzeiten. Wo du denkst, es weht dich um. Und das muss nicht erst sein, wenn du so alt bist, dass dir die Zähne rausfliegen. In Lebenskrisen kann man schon als ganz junger Mensch reingeraten. Und Jesus will weiter gar nichts als dir raten, dich darauf einzustellen. Klug ist, wer sich auf Krisen vorbereitet. Denn die Krisenzeiten, das sind die Zeiten, wo dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Und deshalb rate ich dir, bau deinen Glauben nicht auf irgendwelchen Gefühlen auf. Das geht nicht darum, ob du dich in der Kirche hier bei den Charismatikern, beim Theo oder irgendwo wohlfühlst. Ob du es schön findest. Es geht darum, ob du Jesus findest und seinen Worten vertraust. Für den Moment der Krise kommt alles darauf an, dass du ein festes Fundament hast. Und wenn dein Glaube sich bisher nur von Gefühlen genährt hat, die sind im Moment der Krise weg. Und deswegen ist es entscheidend, dass du ein festes Glaubensfundament hast. Jesus benutzt hier ein Bild vom Hausbau. Jesus war Bauhandwerker, der lebte in Israel. Ich bin mal in Israel gewesen und da war ich in der Wüste. Es war etwas heißer als heute. Mir klebte vor Durst die Zunge am Gaumen. Und da wurde mir gesagt, in der Wüste werden schon mehr Menschen ertrunken als verdurstet. Und da habe ich gedacht, die wollen mich da verklapsen. Das wollte ich erst gar nicht glauben, aber als der Regen kam, habe ich das kapiert. Ich war zweimal in Israel und beide Mal zur Regenzeit. Beide Mal hatte ich vor allem ein Ziel, ich wollte in der Wüste auf die Festung Masada und ich bin bis heute noch nicht dahin gekommen. Jedes Mal, wenn ich dorthin unterwegs war, fing in Israel der Regen an. Und wenn es in Israel monatelang nicht geregnet hat und alles dürr ausgetrocknet und gelb ist, da kachelt der Regen mit solcher Wucht los, dass innerhalb von Minuten ein ausgedörrtes Tal zu einem reißenden Fluss wird, in dem eben schon viele Menschen ertrunken sind. Die Straße nach Masada, die war im Nu von den Wassermassen überflutet. Da waren Löcher in der Straße aufgerissen, da haben ganze Autos reingepasst. Wehe dem, der da keinen festen Grund unter den Füßen hatte. Aber auch ohne aus dem Baufach zu sein wie Jesus und ohne in Israel gewesen zu sein, ist doch jedem vernünftigen Menschen klar, das Wichtigste am Haus ist nicht die flotte Fassade, sondern ist das feste Fundament. Ich habe mal im Urlaub einen Freund besucht, der wohnte an einem See und alle Häuschen, die stehen dort so ein Stück vom Ufer weg, weil der Uferboden sumpfig und nicht fest ist. Und damals, da war dort gerade so ein Angeber aufgetaucht, der hatte in der Brieftasche mehr als in der Schüssel. Und der hatte seine Datsche direkt am Ufer hingestellt und verbaute jetzt mit seiner Brandsbude, die da vorne stand, allen anderen die schöne Aussicht auf den See. Schadenfroh, wie der Mensch nun mal ist, freuen sich alle jetzt schon auf das nächste Frühjahr, wenn sich der Uferboden gesenkt hat und das Häuschen Schlagseite bekommt. Jesus ist nicht schadenfroh. Der reibt sich nicht die Hände, wenn du Mist gebaut hast. Und er sagt nicht, das habe ich doch gleich gewusst, dass das ohne mich nicht wird. Und du löffle mal deine Suppe selber aus. Jesus ist nicht schadenfroh, der möchte, dass das Haus deines Lebens feststeht. Und deshalb sagt er dir von vornherein, sorge du dafür, dass du ein anständiges Fundament hast. Damit dein Lebenshaus nicht gleich bei jeder Krise zusammenkracht. Mit eingefallenen Häusern haben wir ja inzwischen unsere Erfahrung gemacht. Ich gehöre zu einer Generation, die noch im buchstäblichen Sinne aus den eingefallenen Häusern rausgekrochen ist. Ich habe den 13. Februar 1945 in Dresden mitgemacht. Und seit ich den Staub dieser bombardierten Stadt geschluckt habe, da habe ich vom Krieg die Schnauze total voll. Denn es waren ja nicht nur die Häuser aus Stein, die damals zusammengestürzt sind, sondern für viele war es ja gleichzeitig das Haus ihres Lebens. Für alle, die auf die eine Karte Adolf Hitler gesetzt hatten, da brach damals ihr Leben wie so ein Kartenhaus zusammen, als das Nazireich einflog. Und dann ging dasselbe Spielchen nochmal los, nicht mehr unter dem Stichwort Nationalsozialismus, sondern dann hieß das eben Sozialismus. Und ihr wisst ja alle, wie das geendet hat. Kläglich und kleinlaut ist der Sozialismus von der Bühne der Weltgeschichte verschwunden. Nicht ohne eine Blutspur von 140 Millionen Toten zu hinterlassen. Freunde, wenn wir aus der Geschichte eins lernen können und lernen müssen, dann doch Folgendes: Es hat keinen Sinn, sein Leben auf dem Fundament einer Ideologie, eines Menschen, einer Partei, Diktatur oder irgend sowas aufzubauen. Das sind doch alles auch vergängliche Größen, die eines Tages abgegessen haben. Wenn du auf sowas stehst, gehst du damit unter. Wenn du dein Leben auf eine sichere Grundlage stellen willst, da muss das was sein, was nicht vergänglich ist wie alles andere. Und das Einzige, was nicht vergänglich ist wie alles andere, sagt Jesus, das sind meine Worte. Und deswegen heißt es ja in dem Lied, was wir vorhin am Anfang gesungen haben, und was in den finstersten Zeiten des Sozialismus entstanden ist, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt, bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und ich werde nie vergessen, was ich mit diesem Lied erlebt habe. Ich habe das bestimmt euch schon mal erzählt. Das ist auf dem Christiwill gewesen in Nürnberg, 88, wo die Jugendlichen auf dem großen Appellplatz gestanden haben, wo der Hitler in Nürnberg seine großen, vor allem antijüdischen Reden gehalten hat. Man konnte noch den Punkt auf der Tribüne sehen, wo der Hitler gestanden hat. Auch die Nazi-Zeichen, das war alles schon weg und weggesprengt. Es war eben nur noch so eine Tribüne da. Und dort stand kein Hitler da, standen 25.000 junge Menschen. Und als wir dieses Lied sangen, als der Jörg Svoboda das sang, die Mächtigen kommen und gehen und jedes Denkmal mal fällt, da hat er so den Arm gehoben und an die Stelle gezeigt, wo der Hitler mal gestanden hat, vor dem die ganze Welt gezittert hat. Der war weg. Und dort wurde uns in diesem Moment deutlich, was das heißt. Auch die größten Gestalten der Weltgeschichte sind eines Tages weg, fort, keiner kennt sie mehr. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und das gilt ja auch noch in einem viel tieferen Sinne, als ich das bisher gesagt habe. Nämlich auch im Blick auf die Ewigkeit und das jüngste Gericht. Die schwerste und die letzte Bewährungsprobe, die uns bevorsteht, ist das letzte Gericht. Und ich habe euch ja schon darauf aufmerksam gemacht, dass auch in der Bergpredigt Jesus von der Hölle und von der Verdammnis redet. Dort kommt jeder hin, der nicht in das Reich Gottes will. Und der nicht nach den Regeln von Gottes Reich, also zum Beispiel nach den Worten der Bergpredigt, nach den Worten von Jesus lebt. Und gerade die Bergpredigt zeigt ja, dass Jesus unerbittlich danach fragt, was hinter deiner Lebensfassade steht. Was überhaupt hinter deiner ganzen Lebensphilosophie und Einstellung steht. Du kommst nicht in den Himmel, weil du ein so braves Kerlchen und ein Kirchensteuerzahler bist und ein guter Mensch oder so. Du kommst auch nicht in den Himmel, wenn du bloß halbherzig an Jesus geglaubt hast. Wenn du seinem Wort nur in Auswahl vertraut hast. Wenn du ihm nur ausnahmsweise gehorcht hast. Wenn sich im Gericht herausstellt, dass du halbherzig gewesen bist, dass du dein Leben auf irgendein anderes Fundament aufgebaut hast, außer auf Jesus, dann bist du verloren, weil alle diese anderen Fundamente dann verschwunden sind. Das einzige Fundament, das alles überlebt, übersteht und überdauert, das heißt Jesus. Und deshalb heißt es hier, wer mein Wort tut, wer das im Leben praktiziert, der handelt klug. Und wer es nicht macht, der ist dumm. Und deshalb sage ich dir, sei nicht dumm, sondern sei ein Fundamentalist. Das Wort Fundamentalist ist heute ein beliebtes Schimpfwort geworden. Aber man kann ja nicht jeden, der einen festen Standpunkt vertritt, als Fundamentalisten aburteilen. Und mit Leuten, die Bomben schmeißen und andere Leute in Luft sprengen, haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir haben es zu tun mit Jesus, der sich uns als Lebensfundament anbietet, der sagt, ich bin der Fels, auf den du dein junges Leben aufbauen kannst. Und statt, dass du noch lange suchst nach einem Standpunkt in anderen Religionen, in Weisheiten, in Philosophien, dann sage ich dir, besser wär's, du suchst dir ein Heim auf dem Fels.